Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Borg. In unserer heutigen Magazinausgabe der Störfrequenz aus Itzehoe wird es politisch. Genauer gesagt landespolitisch. Wir unterhalten uns mit zwei starken Frauen aus dem Landeshaus Kiel. Mit Anita Klahn, kulturpolitische Sprecherin der Landes-FDP, sowie Marlies Fritzen, kulturpolitische Sprecherin der Landesgrünen. Beide Damen gehören bekanntlich den Regierungsparteien in unserem Land an und reden maßgeblich mit, wenn es in Schleswig-Holstein um Kultur und Soziokultur und das geht, was die Politik darunter versteht. Und genau das ist unser Thema in dieser knappen Stunde am heutigen Montagnachmittag. Im Anschluss dieser beiden Interviews dann ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Schleswig-Holstein. Günter Schiemann ist uns per Telefon zugeschaltet. Gleich nach der nächsten Musik beginnen wir mit Frau Klahn.
Guten Tag, Frau Klahn.
Guten Tag.
Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute hier im Kulturbahnhof in Itzehoe besuchen. Und wir haben ja auch eine Menge Anliegen vorgetragen, die wir Sie bitten, mit nach Kiel in die Politik, in die nächsten Entscheidungen des Haushalts mit hineinzunehmen. Wir würden gerne mal von Ihnen wissen, welchen Stellenwert die soziokulturellen Zentren aus Ihrer Sicht haben.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja das erste Mal hier bei Ihnen und ich bin ehrlich gesagt von der Arbeit schon stark beeindruckt, weil in dieser Breite war sie mir gar nicht bekannt. Das ist leider ein Versäumnis meinerseits. Diese Lücke haben wir heute geschlossen. Ja, die Arbeit der soziokulturellen Einrichtung, die ist schon wichtig, weil sie ist eben halt breit aufgestellt. Sie erreichen Kinder und Jugendliche gleichermaßen, wie Sie hier mir ja vorgestellt haben, auch für ältere Menschen Angebote schaffen, die eben halt auch vom finanziellen Hintergrund nicht in der Lage sind, alle Kulturangebote aus eigener Kraft zu finanzieren. Da sehe ich also wirklich einen großen Erfolg Ihrer Arbeit und das ist aber auch eine Arbeit, die sehr wichtig ist. Was Sie ja auch richtigerweise angesprochen haben, ist die Finanzierung Ihrer Arbeit. Das ist aus meiner Sicht durchaus verbesserungswürdig. Zumindest ist mal zu hinterfragen, was sind Ihre tatsächlichen Bedarfe, welche Aufgaben decken Sie ab und wie muss dann was finanziert werden. Sie haben ja heute berichtet von der Vollzeitstelle, die eben halt gerade diese Angebote macht für Menschen mit nicht dem finanziellen Hintergrund, dass das doch sehr arbeitsintensiv ist.
Ja, wenn man es genau nimmt, sind alle unsere Bereiche sehr arbeitsintensiv und wir können sie nur bewältigen, weil wir auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter zählen können. Und nun ist es aber auch so, dass ehrenamtliche Mitarbeiter ja durchaus auch mal wechseln. Das heißt also immer nur temporär ein und dieselbe Unterstützung leisten. Und dann gibt es Bereiche, die da empfindlicher sind und durchaus auch eine professionelle Unterstützung auf Dauer benötigen. Mhm. Das heißt, wir stehen auch immer in dem Druck, langfristig uns absichern zu müssen, damit wir morgen und übermorgen auch noch Projekte machen können, für die wir extra Gelder beantragen. Welche Haltung haben Sie zur institutionellen Förderung? Das würde unseren Zentren, den anderen Zentren genauso wie uns sehr helfen, wenn die Institution von ihrer Basis her einen Grundsockel an Förderung bekäme.
Also solche Projekte leben auch gerade vom Ehrenamt, weil dadurch natürlich auch Vielfalt reinkommt und das ehrenamtliche Engagement ist ja bei uns auch eine besondere Kultur. Das ist das eine. Ich kann aber Ihren Ansatz sehr gut nachvollziehen, dass Sie eben sagen, ich brauche eine institutionelle Basis, um eben halt für eine dauerhafte Zuverlässigkeit zu sorgen. Und da müssen wir diesen Ausgleich finden. Ich weiß, dass das Land Schleswig-Holstein in der Vergangenheit erhebliche Finanzprobleme hatte. Wir haben immer noch erhebliche Schulden und sind auch ein Empfängerland. Also wir bekommen aus anderen Ländern Gelder. Ich weiß aber auch und sehe das auch mit einer gewissen Sorge, dass wir den Kulturbereich in Gänze wirklich nicht besonders stark finanzieren können. Er steht leider immer hinten an, vor vielen anderen Pflichtaufgaben. Und das ist immer eine Abwägungsentscheidung. Ich halte das für richtig und zum Teil tun wir das ja auch, dass wir dafür sorgen, dass sie eine Basisfinanzierung haben. Auch an der Stelle nehme ich jetzt aus unserem Gespräch heute mit nach Kiel als Hausaufgabe, dass wir da nochmal genau hingucken, was sind tatsächliche echte Bedarfe, die sie dauerhaft gesichert haben müssen, um verschiedene Projekte anbieten zu können und eben halt eine bestimmte Arbeit auch garantieren zu können, verlässlich.
Ja, um den Punkt Verlässlichkeit geht es in jedem Fall, denn derzeit werden wir ja immer nur aus bestimmten Fördertöpfen gespeist, die temporär sind, entweder 2 Jahre oder wie jetzt 3 Jahre aus dem Bundestopf. Das ist schon mal eine gute Hausnummer, dass man diese 3 Jahre gesichert hat. Aber ich habe ja jetzt schon begonnen, eigentlich darüber hinaus zu gucken, weil ich weiß, wie langwierig solche Bearbeitungen sind, dass man über diesen Zeitraum hinaus auch noch weiterhin Projekte machen kann. Und wir möchten ja eigentlich diese Institution, die wir hier über viele Jahre aufgebaut haben, nicht mit unserem Rentenalter einfach an den Nagel hängen, sondern irgendwann sollen die Jüngeren, die hier alle auch ein- und ausgehen und auch beschäftigt sind, die Sache auch mal weiterführen. Und das ist ein Thema, was in ganz vielen soziokulturellen Bereichen derzeit eine Rolle spielt. Eigentlich ein Stück mehr Planungssicherheit zu bekommen, damit auch ein Generationenwechsel ohne Schaden über die Bühne gehen kann. Ich würde gerne mal wissen, welche soziokulturellen Zentren kennen Sie aus eigenem Besuch?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, also das sind ja einzelne Institutionen. Ich kenne mich in meinem eigenen Kreisverband in Stormarn schon etwas besser aus als in allen anderen Bereichen. Die Einzelnen, die auf uns zukommen, man besucht mal den einen, mal den anderen. Ich habe sie nie unter der gesamten Überschrift ehrlicherweise besucht und gesehen, sondern das war für mich ehrlicherweise immer der Überbegriff für die einzelnen darunter befindlichen Institutionen und aktiven Personen. Wenn man das jetzt so denkt, wie Sie es auch dargestellt haben, dann wird das Ganze ehrlicherweise etwas abstrakt. Und da weiß ich noch nicht so genau für die Haushaltsberatung, für unsere Beratung in Kiel, wie wir mit bestimmten Kulturbereichen umgehen, ist das sicherlich richtig. Trotzdem halte ich es für eine wichtige Aufgabe, die einzelnen Häuser auch zu gucken und zu schauen, wer macht was. Und den ganz wichtigen Punkt, den Sie ja eben genannt haben, Generationenwechsel, Fortbestand der Arbeit. Das betrifft ja viele Einrichtungen, viele Anbieter. Und wir hören das tatsächlich jetzt auch von verschiedensten Organisationen, die sagen, wir haben ganz viel Ehrenamt noch mit reingebracht, aus eigener Überzeugung, eigenem Engagement bis hin zur eigenen Ausbeutung. Das sind die jüngeren Menschen nicht mehr bereit. Und wenn wir Angebote in dieser Vielfalt beibehalten wollen, dann brauchen wir das Land, was finanziell einspringt und unterstützt. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, jede Kommune, jeder Kreis, jede Stadt ist auch gefordert zu schauen, was bedeutet ein bestimmtes Kulturangebot für sie vor Ort und muss ehrlicherweise auch bereit sein, dort Finanzmittel mit reinzustecken. Wir schauen und sind ganz froh und glücklich darüber, dass es verschiedene Stiftungen gibt. Mercator ist eine, in Lübeck ist die Possel-Stiftung, Dräger ist mit dabei, in Einzelfällen immer mit zu unterstützen. Ich kann über andere Anbieter wie Bingo Umweltlotterie, die auch ganz großzügig sind, bestimmte Projekte zu fördern, Aktion Mensch, also da gibt es ganz viele, die brauchen wir auch alle. Da müssen wir schauen, wie wir das in Zukunft vielleicht auch etwas besser zusammenbinden. Und da wäre jetzt auch das nächste Stichwort ehrlicherweise die Schule, die sich ja von einer Halbtagsschule jetzt definitiv umwandelt in eine Ganztagsschule mit Angeboten, die dann nicht unbedingt zu dem wissensvermittelnden Bereich, der ja noch immer vormittags vorrangig stattfindet, sondern in den darüber geordneten Bereich am Nachmittag geht. Und da müssen wir schauen, wie binden wir das für die Zukunft alles zusammen, dass eben halt der Bereich der kulturellen Bildung und die dazugehörigen Institutionen zusammenwirken können. Und dann natürlich die Frage der Finanzierung.
Ja, da geben Sie nochmal das Stichwort. wir haben uns auch darüber unterhalten, über andere Finanzierungsmodelle in anderen Bundesländern. Ja. Und da hatten wir das Beispiel mit Baden-Württemberg, wo das Land zu jedem Euro, der aus den Kommunen kommt, einen weiteren Euro beziehungsweise einen Teil dazulegt, die Hälfte dazulegt. Und könnten Sie sich für Schleswig-Holstein so einen Fall auch vorstellen? Nun werden wir ja auch jedes Jahr bisher aus dem Kreis gefördert für einzelne Projekte. Und wenn wir sagen, das, was der Kreis hier reingibt, das würde dann vom Land auch nochmal ergänzt werden. Könnten Sie sich so ein Modell für Schleswig-Holstein auch vorstellen?
Also vorstellen kann ich mir viel und begrüßen könnte ich das auch. Leider würde ich dann aber auch die Einnahmen aus Baden-Württemberg gerne haben, um mir das leisten zu können. Also die Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg ist leider eine ganz andere als in Schleswig-Holstein. Aber das ist ja das Spannende auch an der jetzigen Konstellation in der schleswig-holsteinischen Politik. Die Liberalen haben ja die Verantwortung für das Sozialministerium sowie für das Wirtschaftsministerium, wo wir auf wirklich fantastische Art und Weise darstellen können, wir müssen die Wirtschaftskraft stärken und wir tun das auch, um eben halt auf der anderen Seite eben auch soziale Projekte finanzieren zu können und nicht nur soziale Projekte, sondern einfach soziale Infrastruktur. Und die soziokulturellen Einrichtungen gehören für mich dazu. Also im Moment muss ich dem leider eine Absage erteilen, das sage ich auch ganz ehrlich, weil uns die Finanzministerin Heinold gerade vor ein paar Tagen erklärt hat, dass wir im Moment keine zusätzlichen strukturellen Ausgaben finanzieren können, außer wir können innerhalb der einzelnen Etats umschichten, das heißt vorhandenes Geld anders verteilen. Aber die Idee, das sage ich ganz offen und ehrlich, finde ich faszinierend und ich werde sie zumindest mitnehmen und ich werde sie auch in die Diskussion mit einbringen. Ob wir bei den Beträgen bleiben, weiß ich nicht, aber vielleicht kann man ja daraus was Vergleichbares entwickeln.
Das wäre sehr schön. Also zumindest haben wir ja einige von diesen Ideen, die auch mit Umverteilung zu tun haben, heute ja auch schon mal gesprochen. Und auch wenn man das Geld nicht vermehren kann, so gibt es doch immerhin noch Prioritätenverschiebung, über die man auch noch reden kann.
Auf jeden Fall.
Und das finde ich sehr schön und ich hoffe, dass die Politik unserer gedenkt, wenn am Ende des Jahres der Haushalt verabschiedet wird.
Das kann ich Ihnen zusichern, dass wir im Gespräch bleiben. Und ja, was das Umschichten betrifft, da haben wir ja verschiedene Bereiche heute identifiziert, wo wir nochmal genauer hingucken wollen. Das mache ich, verspreche ich Ihnen.
Super, herzlichen Dank.
Egal ob Bar oder mit Karte, Bazar oder Katar, ich zück die Schwarze. 20 Karat auf deinem Gürtel, doch du kannst nicht mal Karat. Schenk mir einen freien Nachmittag, hol dir eine Orang-Utan-Patenschaft. Und dass dein Kragen platzt, liegt daran, dass dein Kragen kratzt. Lauf los, kauf dir so viel, wie du ertragen kannst. Geiz ist doch nicht geil.
Das Gespräch mit Frau Klahn haben wir anlässlich ihres Besuches im Kulturbahnhof Victoria aufgezeichnet. Wir werden sehen, in welcher Form sich die interessierten und wohlwollend klingenden Einschätzungen von Frau Klahn auswirken können auf künftige Entscheidungen der Landespolitik zugunsten einer bürgernahen Kultur der freien Einrichtungen und Initiativen in Schleswig-Holstein. Machen wir gleich weiter und hören Marlies Fritzen von den Landesgrünen. Auch Frau Fritzen besuchte uns und informierte sich über soziokulturelle Arbeit in unserem Haus. Sie hören die Regionalresonanzen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Magazin der Störfrequenz aus dem Kulturbahnhof in Itzehoe.
Wir haben heute im Kulturbahnhof in Itzehoe Besuch aus dem Landeshaus Kiel. Marlies Fritzen, die kulturpolitische Sprecherin der Grünen. Frau Fritzen, was ist der Hintergrund oder die Motivation für Ihren Besuch?
Ja, erstmal hallo. Ich bin ganz erstaunt, was ich hier festgestellt und gesehen habe. Ich bin seit Anfang des Jahres sozusagen auf Soziokultur. Ich besuche verschiedene soziokulturelle Zentren im Land und Ihr Kulturbahnhof ist einer davon. Heute Morgen war ich im Kulturhaus in Wilster bereits und möchte mir gerne einen Überblick verschaffen über die vielfältigen, sehr, sehr unterschiedlichen Häuser, die wir hier in Schleswig-Holstein haben.
Ja, wir sehen uns ja auch sozusagen in einem sehr breit gefächerten Umfeld und überlegen ja auch immer mit anderen zusammen die Soziokultur, was die eigentlich ausmacht. Worin sehen Sie die Bedeutung oder die Aufgaben der Soziokultur?
Ich glaube, es ist vor allem diese Vielfalt, die ich gerade angesprochen habe, diese sehr unterschiedliche Herangehensweise an Kultur, an Kunst machen, an Miteinander irgendetwas entwickeln, auch zu leben und auch zu manifestieren in den unterschiedlichen Häusern. Das hat ganz viel mit Vorlieben einzelner Menschen zu tun, die sich aus unterschiedlichen Gründen getroffen haben. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, was abgefragt wird. Also es ist sozusagen dieser sehr offene Prozess, den man in soziokulturellen Zentren selber auch als Besucherin oder Besucher mitgestalten kann, wo man sozusagen als Kulturakteurin auch immer gleichzeitig gefragt ist und nicht nur in dieser passiven Rolle des Genießenden oder Zuschauenden ist. Und das finde ich ganz faszinierend.
Nun ist es ja nicht so, dass die Soziokultur so das Hätschelkind in der Politik ist, sondern es gibt da ja sehr unterschiedliche Einstellungen der Parteien. Wie ist denn eigentlich die Einstellung der Grünen zu den Problemen der soziokulturellen Zentren, die sich selbst immer sehr gerne, also die sich auch selbst sehr chronisch unterfinanziert fühlen und das Gefühl haben, dass die staatstragende Kultur, die Hochkultur immer deutlich mehr Zuspruch bekommt? Und wie sehen Sie das?
Also ich würde diesen Unterschied überhaupt nicht machen. Ich sehe den Unterschied natürlich. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, Ideen, Konzepte und auch In- und Outputs, aber ich mache keinen Unterschied in dem Angucken, was ist jetzt die wichtige oder die weniger wichtige, die Hoch- oder die eher Unterhaltungskultur. Diesen Unterschied, glaube ich, haben wir überlebt und wir sollten ihn auch, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ich gehe eher von einem viel weiteren Kulturbegriff aus, der die Soziokultur genauso im Namen führt wie die vermeintlich hohe Kultur, die Staatstheater, wenn Sie sie gerade angesprochen haben. Was das Finanzielle angeht, muss ich dazu sagen, dass wir in Schleswig-Holstein insgesamt im Kulturbereich eine sehr, sehr schwache Förderung nur haben. Wir sind kein reiches Bundesland. Wir sind aufgrund der Schuldenbremse nochmal in einer Konsolidierungssituation. Wir haben andere schwierige Situationen, wie zum Beispiel das Abwickeln der HSH-Bank, die wie so ein Damoklesschwert über unseren Haushaltsberatungen immer noch liegt. Sodass ich nicht sagen würde, nur die Soziokultur hat zu wenig von Gutem und auch von Finanzen, sondern ich würde sagen, der gesamte Kulturbereich ist unterfinanziert.
Aber es ist für uns auch gut zu wissen, wenn wir in den Grünen Verbündete haben, die sagen, es könnte auch mehr für die Soziokultur getan werden.
Es könnte mehr für die Soziokultur getan werden und es könnte insgesamt mehr für die Kulturtragenden im Land getan werden. Da haben sie uns ganz sicher an der Seite. Wenngleich ich auch sagen muss, ich finde es nicht seriös zu sagen, Jubel, wir unterstützen das und klar fordern sie nur. Wir müssen das im Rahmen der Haushaltsberatungen mit vielen anderen wichtigen Interessen abgleichen. Und ich will mal so formulieren, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, ich tue, was ich kann und ich gebe mein Bestes, aber es ist ein sehr, sehr enger Rahmen, in dem wir insgesamt unterwegs sind.
Okay, setzen wir mal das Verständnis bei allen Zentren voraus dafür und sagen, es gibt ja jetzt den investiven Fördertopf, der ja nicht unerheblich ist, also aus der Sicht von soziokulturellen Zentren ist da richtig viel Geld in die Hand genommen mit 500.000 Euro. Aber die soziokulturellen Zentren klagen, dass die meisten gar nicht den Antrag stellen können, weil sie halt in öffentlicher Hand sind. Und das ist für viele ein Problem, an diesen Fördertopf überhaupt zu bekommen. Was würden Sie dann diesen Zentren raten als Alternative?
Also zunächst mal haben wir die soziokulturellen Zentren oder die Arbeit der Soziokultur im Land ohnehin stärker gefördert als vorher. Wir haben 25% on top gelegt. Wir sind jetzt bei etwas über 200.000 Euro für alle und auch für die übergeordnete Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft. Und wir haben diesen Fonds aufgelegt, der nicht nur für die Soziokultur zur Verfügung steht, sondern für die freie Szene. Ein investiver Fonds, der Mittel bereitstellt in Höhe von 3.000 bis 50.000 Euro für Anschaffungen. Und ich würde nicht denken, dass die soziokulturellen Zentren davon nicht profitieren. Die sind unterschiedlich aufgestellt, auch was ihre Trägerschaft angeht, da haben Sie recht. Aber die erste Tranche, die im letzten Jahr ausgewählt wurde, da waren eine Menge soziokultureller Zentren, die davon durchaus auch profitiert haben und Unterstützung bekommen haben.
Okay, gibt es von Ihrer Seite noch einen Tipp, wenn es darum geht, die schwierige Situation der institutionellen Förderung irgendwie in den Griff zu bekommen? Da gibt es ja in anderen Bundesländern durchaus schon Ideen, wie man die Kommune mit dem Land zusammenbinden kann, dass man sich das aufteilt. Sehen Sie da Chancen, dass die Grünen sich dafür auch stark machen könnten, um eine institutionelle Förderung voranzutreiben?
Selbstverständlich, das muss das Ziel sein und das muss aber auch, da haben Sie vollkommen zu Recht auf die Kommunen hingewiesen, mit den Kommunen gemeinsam gemacht werden. Kulturpolitik ist zunächst einmal Aufgabe der Kommunen, der Städte, Gemeinden und auch der Kreise. So ist es bei uns festgelegt. Es ist zugleich eine freiwillige Aufgabe, Sie kennen das. Das ist dann die Aufgabe, die auch am schnellsten weggespart wird. Wobei ich finde, dass da zu kurz gedacht und am falschen Ende weggespart wird. Aber ja, über neue Fördermodelle nachzudenken, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube auch, das, was wir auf Landesebene in der letzten Legislaturperiode eingeführt haben, nämlich eine sogenannte Kontraktförderung, Institutionen zu sagen, sie bekommen für 3 Jahre einen Vertrag. Wir vereinbaren Ziele, die erreicht werden müssen, Aufgaben, die gemacht werden und geleistet werden müssen. Und dafür werden aber für 3 Jahre die Mittel bereitgestellt. Das gibt Planungssicherheit für diese Institutionen und solche Modelle. Könnte man sich durchaus auch auf kommunaler Ebene denken.
Das lässt hoffen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin interessante Gespräche im Land mit den anderen soziokulturellen Zentren.
Ich bin sicher, dass das stattfinden wird. Vielen Dank auch Ihnen.
Danke. Tschüss.
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf.
Wir hörten Marlies Fritzen, die kulturpolitische Sprecherin der Grünen, im Kieler Landtag. Ob das wirklich reicht, die engagierte Kulturszene in unserem Land positiv zu befeuern? Die Bedarfe sind aus Sicht der Akteure bei weitem nicht erfüllt. Hören wir jetzt dazu Günter Schiemann, den Geschäftsführer der LAG Soziokultur in Schleswig-Holstein. Günter Schiemann ist uns per Telefon aus seinem Büro in Husum zugeschaltet. Sie hören die Regionalresonanzen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Magazin der Störfrequenz aus dem Kulturbahnhof in Itzehoe.
Bei uns in Schleswig-Holstein sind 33 soziokulturelle Zentren und Initiativen in der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur organisiert. Doch es gibt noch viel mehr Zentren, die nirgends organisiert sind. Die LAG SOZ, wie sie sich abgekürzt nennt, hat nun einen Vorstoß gemacht, mit der Landespolitik zu den laufenden Haushaltsberatungen auf die Probleme der soziokulturellen Zentren hinzuweisen. Zugeschaltet in einem Telefongespräch mit Ihrem Geschäftsführer Günter Schiemann erfahren wir Näheres. Hallo Günter.
Hallo Ingrid.
Um welche Bedarfe der Soziokultur handelt es sich denn im Einzelnen?
Es gibt 3 große Bedarfe. Das ist einmal die Investitionsförderung für soziokulturelle Zentren. Dann ist es der Bereich der Projektförderung für Zentren und Initiativen. Und dann ist es als drittes der Bereich der sogenannten institutionellen oder Verbandsförderung. Das betrifft die Verbandsarbeit und das Projekt Kindertheater des Monats, was wir seit fast 30 Jahren betreiben.
Könntest du zu diesen 3 genannten Bereichen Zahlen nennen, um welche Größenordnungen sich das handelt? Ich meine, das sind ja alles 3 Bereiche, die ja bisher auch gefördert wurden oder auch schon mal gefördert wurden, aber nicht laufend. Und in welchen Größenordnungen wir uns bewegen?
Im bundesweiten Vergleich sind wir dort eigentlich sehr bescheiden. Im Bereich der Investitionsförderung fordern wir analog zur Investitionsförderung freier Szene 500.000 Euro per annum für eben diese 33 Zentren und Initiativen. Mit diesen Mitteln sollen bauliche Maßnahmen gefördert werden und Ausstattungsmaßnahmen. Im Bereich Projektförderung beläuft sich unsere Forderung auf wirklich niedrige 100.000 Euro für Projekte, Komplementärfinanzierung für Bundesprojekte, was ausschließlich den Zentren und Initiativen zugutekommen soll. Und im Bereich der Verbandsförderung, da geht es also um die Förderung der Geschäftsstelle, die Personalkosten und die Personal- und Sachkosten im Projekt Kindertheater des Monats, da fordern wir 175.000 Euro.
Das sind erstmal so im Vergleich, wenn ich andere Zentren im Kopf habe, keine so riesig großen Summen. Aber wenn man diese Summe fordert, müsste man ja auch eine Vergleichszahl haben, um wie viel mehr das ist. Kannst du es wenigstens so grob sagen, wie viel mehr das ist gegenüber dem, was jetzt bezahlt wird, was das Land herausgibt?
Also die Förderung der Soziokultur ist seit 6 Jahren gedeckelt. Das bedeutet letztendlich eine Kürzung von ungefähr 20%. Wir haben bisher insgesamt 200.000 Euro für Projekt- und Verbandsförderung zusammenbekommen. Jetzt beläuft sich unsere Forderung auf 275.000 Euro.
Das ist ja nicht so viel mehr als bisher.
Das ist wirklich nicht so viel mehr. Woanders ist es Portokasse. Politiker rechnen dann gerne in Prozenten und meinen, das wäre eine gigantische Steigerung. Aber wenn man tatsächlich sieht, 6 Jahre lang gedeckelt, ist jetzt wirklich mal ein kleiner Nachschlag fällig.
Magst du noch was zur Investitionsförderung sagen im Vergleich zu anderen?
Die Investitionsförderung ist in Schleswig-Holstein ein sehr, sehr großes Problem, weil wir keinen Haushaltstitel dafür haben. Wir hatten mal einen, der ist dann mal wieder weggekürzt worden. Es gab sporadisch immer mal wieder, wenn es Bundesmittel gab, Fördergelder. Uns wurde in Aussicht gestellt einen eigenen Fördertopf, der ist dann aber anscheinend zugunsten der Investitionsförderung freier Szene ad acta gelegt worden. Soziokulturelle Zentren können im Bereich der Ausstattungsinvestitionen durchaus auf diesen Topf freie Szene zugreifen. Aber alle Zentren, die sich in die eine kommunale Liegenschaft sind, das heißt, wo das Haus sich im Besitz der Kommune befindet, dürfen keine baulichen Investitionsmaßnahmen dort beantragen. Und das ist für die meisten bzw. fast alle Zentren ein richtig großes Problem.
Das heißt, hier gibt es einen Fördertopf über 500.000 Euro für die sogenannte freie Szene, woraus die Soziokultur sich bedienen könnte, aber letztendlich doch nicht kann, weil sie in öffentlicher Hand überwiegend ist und das ausgeschlossen wird. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Das ist ein Problem der Förderrichtlinien. Es können Privatpersonen, es können Vereine, es können GmbHs, es kann eigentlich fast jeder dort Gelder beantragen, tut es auch, Museen und so weiter. Aber sobald die Liegenschaft, also das Gebäude, das Zentrum konkret, ich sag mal der Speicher Husum als ein konkretes Beispiel, die Immobilie ist Eigentum der Stadt Husum. Der Speicher könnte keine baulichen Maßnahmen, keine Fördermittel für bauliche Maßnahmen beantragen. Gleiches gilt für die Pumpe Kiel. Was machbar ist, ist der Kulturbahnhof in Neustadt oder der Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe, die könnten Gelder beantragen, weil dort die Liegenschaft Eigentum der Deutschen Bahn ist. Es ist eine etwas verrückte Konstellation.
Dann heißt es also, aus dem Grunde, weil dieser Topf den allermeisten nicht zugänglich ist, wird jetzt eine Forderung aufgestellt, 500.000 für die Soziokultur nur für diesen Bereich, das heißt also eben auch für die öffentlichen Liegenschaften, richtig?
So ist es richtig. Also der Topf 500.000 Euro für die freie Szene ist sowieso schon viel zu klein. Im letzten Jahr war er mit einer Antragssumme von 900.000 deutlichst überzeichnet. Wir brauchen dringend für die soziokulturellen Einrichtungen einen eigenen Fördertopf mit eigenen Förderrichtlinien, wo wir für alle Zentren und Initiativen bauliche Maßnahmen und Ausstattungsmaßnahmen fördern können.
Diese Forderung ist ja bereits vorgetragen worden und es sind ja auch schon einige Gespräche mit Politikern bisher gelaufen. Was ist denn dabei herausgekommen?
Das ist schwierig zu sagen. Also bei Oppositionsparteien finden, also SPD oder
SSW?
SSW, genau. Durch diesen Wechsel, den Regierungswechsel, komme ich jetzt etwas durcheinander. Hat es durchaus Anklang gefunden. Ich hatte auch den Eindruck, wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit Frau Anita Klahn, die ja der FDP-Partner in der jetzigen Regierungskoalition ist, haben wir durchaus offene Ohren gefunden. Wir haben diese Forderung vor Jahren auch schon mit Monika Heinold, der jetzigen Finanzministerin, diskutiert. Im Prinzip müsste die Forderung von der Ministerin unterstützt werden und Frau Prien, das ist mein persönlicher Eindruck, ist im Moment viel stärker im Bereich Bildung und eventuell noch kulturelle Bildung in Bezug auf Schule involviert, als dass sie sich mit der freien Kulturszene, mit der Soziokultur inhaltlich grundlegend beschäftigt.
Nun hast du gerade Frau Klahn erwähnt, die ja ihres Zeichens auch hier bei uns zu Besuch gewesen ist und wir durften auch mit ihr ein Gespräch darüber führen. Wir haben auch ein Gespräch mit den Grünen gehabt und bei den Grünen, vielleicht magst du dazu noch was sagen, die haben doch ein größeres Interesse von allen anderen Parteien bisher gezeigt, dadurch, dass sie sich die Zentren angesehen haben.
Wir haben mit der kulturpolitischen Sprecherin der Grünen, mit Frau Marlies Fritzen, drei kleine Tourneen, die sogenannte Tour de Soziokultur, durch insgesamt 9 soziokulturelle Zentren in diesem Jahr gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass Frau Fritzen sehr wohl im Rahmen dieser Besuche ein Verständnis entwickelt hat für die Arbeit und die Problemlage der Häuser. Das war mein persönlicher Eindruck in einem danach folgenden Gespräch in ihrem Büro. Scheint sie wenige Wochen später alles wieder vergessen zu haben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie unsere Forderung nach einem eigenständigen Titel, der genauso wie die Förderung der freien Szene über das Impulsprogramm, also praktisch einem Sonderprogramm neben dem normalen Haushalt, befördert wird. Wir hoffen nach wie vor, dass dem so ist, aber uns wurden bisher keine Signale gesandt, dass wir tatsächlich eine Chance haben auf Durchsetzung dieser Investitionsförderung.
Nun gut, ist das vielleicht trotzdem nochmal ein Gedanke, auch die anderen Fraktionen oder ihre kulturpolitischen Sprecher einzuladen, auch mal so eine Tournee zu machen durch die soziokulturellen Zentren?
Also es hat sich meines Erachtens sehr bewährt, so etwas zu machen. Wir werden auch die anderen Fraktionen einladen, sich Zeit zu nehmen, die Kultureinrichtungen, die soziokulturellen Zentren zu besuchen. Es ist natürlich schwierig, dazu erfordert es sehr viel Interesse auch der Politikerinnen, die ja immer einen wohlgefüllten Terminkalender haben. Also um überhaupt ein Gespräch zu kriegen, muss man eigentlich Monate im Voraus planen, sie für einen ganzen Tag zu gewinnen, um ihnen vor Ort die Zentren zu zeigen und nicht nur Kieler Zentren, sondern auch Einrichtungen über das ganze Land verteilt. Das wird schwierig, aber wir hoffen, dass es doch engagierte Kulturpolitikerinnen in allen Fraktionen sich finden lassen, die Interesse haben, mal eine Innensicht sich zu genehmigen, um wirklich mal richtig haptisch ein Gefühl für die Arbeit und auch für die Probleme der soziokulturellen Zentren zu bekommen. Ohne dem, so meine Befürchtung, werden wir keinen qualitativen Sprung in der Soziokulturförderung in Schleswig-Holstein hinbekommen.
Wie steht denn Schleswig-Holstein im Vergleich mit den anderen Bundesländern da?
Also es gibt nur 2 Bundesländer, die, was die Landesförderung betrifft, schlechter dastehen. Das ist einmal Bayern, weil dort qua Ministerdiktat es keine Soziokultur gibt, was verrückt ist. Und das Saarland, dort hat sich aber gerade in diesem Jahr ein Landesverband gegründet, braucht natürlich auch eine Organisation, um eine Landesförderung durchzubekommen. Die Förderung in Baden-Württemberg zum Beispiel, da gibt es ein sehr spannendes Modell, das da heißt, wenn die Kommune 2 Euro gibt, gibt das Land einen 3. Euro dazu, also dieses berühmte 2-zu-1 Modell. Das finden wir wirklich
nachahmenswert
beispielhaft. Wir haben in Niedersachsen eine ausgeprägte, gute Förderung für soziokulturelle Zentren, Projektförderung, eine gute Investitionsförderung und eine hervorragende Verbandsförderung. Wir haben in NRW eine hervorragende Förderung. Wir haben in Hessen eine richtig, aus unserer Sicht, richtig gute Förderung. Und was ganz spannend ist, wir haben in so gut wie allen Bundesländern in den letzten Jahren deutliche Zuwächse in der Soziokulturförderung. Dort hat Politik den hohen gesellschaftspolitischen Stellenwert von Soziokultur erkannt und ist auch bereit, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Nur in Schleswig-Holstein ist das nicht der Fall. Hier gibt es immer nur Forderungen, 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 was man leisten soll, gerade wenn es irgendwo brennt. Wir haben es im Bereich der Flüchtlingsarbeit gesehen. Dort wurde natürlich sofort gefordert, auch zu Recht, dass soziokulturelle Zentren dort aktiv werden, sich einmischen, Ressourcen bereitstellen, Räume bereitstellen, sich um die Menschen kümmern. Aber man muss auch berücksichtigen, das kann man nicht alles ehrenamtlich machen.
Das heißt, da in Schleswig-Holstein wird mehr darauf gesetzt, dass ganz viel Ehrenamt geleistet wird. Wenn wir jetzt mal die Vergleichsländer, also Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen hast du erwähnt, wie ist denn beispielsweise in Hessen die Förderung? Kannst du mal eine Zahl nennen?
Die Landesförderung in Hessen liegt mittlerweile bei über 700.000 Euro.
Im Vergleich zu 200.000 in Schleswig-Holstein. Ja, und überall mit steigender Tendenz, nur bei uns
deutlich steigender Tendenz.
Ja,
denn also da sind Zuwächse von 100% in den letzten 5 Jahren zum Teil.
Das ist doch klasse. Warum läuft es bei uns nicht? Was machen denn diese Länder besser als wir?
Ich kann es nicht sagen. Ich kann es tatsächlich nicht einschätzen. Wir sitzen ja auf Bundesebene regelmäßig zusammen, sowohl auf Bundesverbandsebene, auf Mitgliederversammlung, als auch zweimal im Jahr treffen sich die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Wir tauschen uns aus über das, was kulturpolitisch passiert, wie man auf Politik zugeht und. Mein Eindruck ist, dass in den Parteien, vor allem in den Regierungsparteien und auch in den Verwaltungen, in den Kulturverwaltungen der Länder, mehr aufgeschlossene Menschen sitzen, die sich mehr für Soziokultur, was ja ein spezielles Kulturfeld ist, eben nicht einfach nur Museen oder Theater oder Literatur, sondern doch schon eine Querschnittskultur ist, die möglichst viele Menschen erreichen soll, die niedrige Zugangsschwellen hat, das bei unseren Politikerinnen nicht ankommt. Definitiv nicht ankommt. Also selbst bei Frau Sporendonck, bei der vorherigen Regierungskoalition, die nun sehr kulturaffin war, letztendlich war ihr die Arbeit der dänischen Minderheit wichtiger als die Kulturarbeit und die Soziokultur.
Mhm. Kann es sein, dass vielleicht der Druck aus den Zentren auf die Politik auch in den anderen Bundesländern größer war, dass die sich mehr gerührt haben, oder war es wirklich die Einsicht der Politiker?
Die Landesebene lässt sich schwierig über Druck aus den Zentren mobilisieren. Da muss ich natürlich sagen, in Schleswig-Holstein, unsere Zentren sind sehr in ihrer Alltagsarbeit behaftet. Das ist also das eigene Hemd, der eigene Rock ist einem natürlich am nächsten. Und wenn die Personaldecke extrem dünn ist und alle Zentren auf ein hohes Maß an ehrenamtlicher Arbeit angewiesen sind, die sind froh, wenn sie ihren normalen Alltag gewuppt kriegen. Also so eine, ich sag mal, kämpferische politische Arbeit gegenüber Politik, sei es auf kommunaler Ebene und erst recht auf Landesebene, gibt es hier in Schleswig-Holstein nicht. Das gibt es aber auch in anderen Ländern nicht. Es sind wirklich dann die Verbände. Wir können keine Massen mobilisieren, Demos machen, sondern es geht darum, konstruktive Gespräche, vernünftige Gespräche, zielorientierte Gespräche mit politischen Vertreterinnen zu führen. Und nicht Demos oder sonst was zu machen. Was hier vielleicht ein bisschen fehlt, ist auch die Presse, die sich dem annimmt. Wir haben natürlich in anderen Ländern auch weitaus mehr Pressemedien, die man für sich einsetzen kann. Ich weiß, in NRW habe ich 2 Tagungen mitgemacht, wo der WDR als Rundfunkanstalt massiv mitgezogen hat. Das ist auch hier in Schleswig-Holstein nicht der Fall. Also wer sich das Programm vom NDR anguckt, weiß auch warum.
Okay, das heißt also letztendlich, politischer Druck ist eher so zu verstehen, so wie es jetzt eigentlich geschieht, dass die LAG durch die Fraktionen geht und mit allen Fraktionen spricht und auf die Probleme aufmerksam macht und versucht, auf einer Diskussionsebene einzuwirken. Oder gibt es da noch andere verschärfende Formen?
Also mir fallen als Geschäftsführer keine ein. Wir haben in der LAG einen sehr aktiven, starken, kompetenten Vorstand. Wir haben eine erfahrene Geschäftsführung. Wir haben gute Argumente, die wir auch, glaube ich, immer gut rübergebracht haben. Uns liegt daran, einen Disput zu führen, eine Diskussion über Inhalte, über Sachthemen. Uns ist sehr wohl auch die Finanzlage des Landes bekannt, aber auch in den sogenannten fetten Jahren, Frau Heinold schreit ja jetzt schon wieder, wir müssten den Gürtel enger schnallen, auch in den letzten 5 Jahren, wo es ja nun wirklich reichlich Geld zur Verfügung stand, der Kulturbereich in Schleswig-Holstein, und das ist nicht nur die Soziokultur, es geht auch darüber hinaus, ist nicht mit Reichtümern gesegnet worden. Es gab immer so Einzelkleckse, dann gibt es plötzlich Kulturvermittler, für die muss mal wieder 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es hier ein Mini-Programm, da gibt es mal wieder 100.000. Schleswig-Holstein verkleckert sein Geld, schafft zum Teil Doppelstrukturen, wie zum Beispiel diverse Kulturknotenpunkte, eigentlich ein überflüssiger Kropf sind. Aber da fließt das Geld ab.
Gut, wir wollen also hoffen, dass diese Gespräche, die jetzt laufen, irgendwann, spätestens bei der Verabschiedung des Haushalts, ein bisschen mehr auch für die Soziokultur übrig lassen. Jetzt nochmal eine allgemeine Frage. Wie sieht denn aus deiner oder aus soziokultureller Sicht die Stadt der Zukunft aus?
Spannende Frage. Städte in Schleswig-Holstein sind rar gesät. Das heißt, wir sind eigentlich ein ländlicher Raum mit einigen Kleinstädten, wenn ich Kiel und Lübeck oder Flensburg mal sehe. Ich denke, wir müssen wieder mehr Kommunikation, mehr Begegnung von Menschen schaffen. Digitalisierung ist ein wichtiger Hype, aber Digitalisierung braucht als Pendant auch die direkte Begegnung von Menschen. Es kann nicht alles nur digital laufen über soziale Netzwerke und so weiter. Wir brauchen wieder Lebensräume, die nicht von Autos zerstört werden, wo Autos die Städte dominieren, sodass Menschen auf Bürgersteige oder in irgendwelche Randzonen verdrängt werden. Wir brauchen Systeme, wo auch Menschen mit geringem Einkommen menschenwürdig leben und ihre Ressourcen einbringen können. Wir brauchen, denke ich, einen massiven Wandel in dieser Gesellschaft, die bisher ja doch immer überwiegend auf Profit ausgerichtet ist. Also das Kapital Mensch wird eigentlich immer nur unter dem Ausbeutungsaspekt betrachtet, also auf Ausbeutungsmöglichkeit. Wir brauchen ein System, was Menschen als Subjekte von gesellschaftlicher Entwicklung, als Menschen mit unheimlich vielen Fähigkeiten, Ressourcen, wobei jeder unterschiedlicher hat, akzeptiert und diese Menschen auch ehrenvoll einbindet.
In der Bundeszentrale für die Soziokultur wird derzeit über ein Projekt berichtet mit dem Namen Utopolis. Was kannst du uns darüber sagen?
Utopolis ist ein Bundesprogramm. Vorbedingung ist, dass in Stadtteilen das Bundesprogramm Soziale Stadt greift. Und dann können soziokulturelle Einrichtungen in diesen sozialen Brennpunkten, was in der Regel die soziale Stadt ist, könnten dort Projekte starten, wo sie mit kulturellen Maßnahmen Leben in der sozialen Stadt positiv beeinflussen. Aus Schleswig-Holstein hat jetzt der Verein 8001 einen Zuschlag nach ungefähr 3 Jahren Bewerbungsphase, Auseinandersetzungsphase bekommen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, sowohl in Flensburg als auch in den anderen Städten, wie man mit kulturellen Maßnahmen gesellschaftliches, soziales Leben in Stadtteilen beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann.
Darauf sind wir auch sehr gespannt, zumal wir an solchen ähnlichen Themen auch arbeiten. Wir fragen uns immer dabei, wenn wir in die Zukunft blicken wollen, welchen Politikertypus brauchen wir eigentlich dafür? Was meinst du?
Tja, man sollte das Grundgesetz ernst nehmen, wo es heißt, Politiker wirken an der politischen Meinungsbildung mit, also Parteipolitiker wirken daran mit. Ich denke, wir müssen ganz neue politische Systeme entwickeln. Es hat ja erste Ansätze gegeben mit runden Tischen, wo wirklich Bürger, Bürgerinnen, Sachverstand ernsthaft in politische Entscheidungsprozesse einbezogen wird und nicht Leute irgendwie immer nur in irgendwelchen Beiräten mal gefragt sind oder sich äußern dürfen, das kommt mir immer ein bisschen wie Sandkastendemokratie vor, sondern wo man die Menschen ernst nimmt, weil die Menschen vor Ort kennen ihren Stadtteil, die wissen, was notwendig ist. Ich sitze selber jetzt in einem Stadtteilbeirat Obere Neustadt hier in Husum und erlebe ganz hautnah, wie engagiert und interessiert die Bürgerinnen hier aus dem Stadtteil sind, natürlich nicht alle, aber doch eine ziemlich viele, ich war überrascht, und welches Interesse sie haben, für ihren Stadtteil einzutreten und dort was zu machen. Und ich finde, dieses Potenzial muss genutzt werden und diese Form von parlamentarischer Demokratie, die wir haben, führt im Ergebnis letztendlich zu einer absoluten Politikverdrossenheit. Die Menschen fühlen sich teilweise total verarscht von dieser Politik. Was auch kein Wunder ist, weil die Entscheidungsträger müssen ja lange Mühlen durchlaufen, bis sie in Entscheidungsfunktionen kommen, zumindest ab Kreis-, Landesebene.
Ja, nochmal auf die Frage zurück. Also was für einen Politikertypus brauchen wir denn dafür? Was müsste das für ein Mensch sein, der Politik macht in der Zukunft, aber die Menschen mitnimmt?
Der muss, wie damals zu Gründungszeiten die Grünen, der muss in sozialen Bewegungen, in Bürgervereinigungen, in die Stadtteile reingehen, er muss zuhören, er muss die Ergebnisse mitnehmen in seine Partei und muss versuchen, die politische Arbeit, die Parteiarbeit viel stärker an den Interessen der Menschen auszurichten.
Ich glaube, da triffst du ziemlich den Nerv, in dem wir auch immer tätig sind und Überlegungen anstellen, wie man das vorantreiben kann. Günther, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Ingrid. Das war doch richtig spannend und interessant. Ich hoffe, dass viele Menschen diesen Beitrag auch hören können.
Ich hoffe auch. Danke.
Danke.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass die Straßenfeger lesen.
Soweit die Einschätzungen zu Bedarf und gesellschaftlicher Bedeutung von Kultur und Soziokultur aus landespolitischer Sicht. Sie hören, meine Damen und Herren, die Regionalresonanzen der Störfrequenz in Itzehoe. Das sind klare Gedanken eines seit vielen, vielen Jahren aktiven Kulturarbeiters, nicht nur in unserem Bundesland. Günther Schiemann kennt die Basis engagierter Kultureinrichtungen und Initiativen wie kein zweiter in Schleswig-Holstein. In einer unserer nächsten Sendungen greifen wir das Thema um Bedeutung von Soziokultur auf die Anforderungen einer Modernisierung der Stadt wieder auf. Ein besonderes Augenmerk wird dann auf dem Politikerstil und der Forderung nach einem neuen Politikertypus liegen. Die junge, in Itzehoe von Bürgerinnen und Bürgern im Kulturbahnhof gegründete Plattform Stadtlabor Urban Vital Vernetzt ist Teil einer drängenden Bewegung für das Gemeinwohl in der Itzehoer Stadtgesellschaft. Eine grundlegende Erkenntnis gibt es jetzt schon. Wir brauchen keine neue Stadt, die alte ist schön. Wir brauchen aber einen neuen Politikertypus, der in der Lage ist, selbst Teil dieser Bewegung für unsere schöne Stadt zu sein. Der Stadt Angelesenes nachzuplappern, wirklich dialogfähig die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, die Voraussetzungen zu schaffen für ein mutiges und gutes Leben in unserer Stadt. Darüber mehr im nächsten Monat. Bis dahin einen guten Wochenstart, liebe Hörerinnen und Hörer, und besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ihre Redaktion der Störfrequenz aus dem Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe. Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Borg.